dass es ein absoluter Kracher wird, das war, glaube ich, schon relativ schnell klar, weil das war auch die Anforderung. Wir bauen so eine Anlage in dieser Größenordnung vielleicht alle 10 bis 15 Jahre und da muss das Ding einfach sitzen.
The World Beyond. Michael Mack and his Emotionees of Tomorrow. The Mack One Podcast.
Die beste neue Achterbahn der Welt, Voltron Nevera, powered by Rimac, ist seit einem halben Jahr der absolute Publikumsmagnet hier bei uns im Europapark. Unser neuer Multi-Launch-Coaster im kroatischen Themenbereich bricht zahlreiche Rekorde, liefert 7 Überkopfelemente, lässt uns in 2,2 Sekunden Schwerelosigkeit am Stück spüren und katapultiert uns direkt am Start mit 105 Grad Überkopf in den steilsten Launch der Welt. Und ganz persönlich kann ich euch sagen, das Fahrgefühl ist wirklich einmalig. Ich bin Michael Mack, Gründer und CEO von Mack One. In dieser Episode meines Podcasts habe ich gleich zwei Gäste hier im Studio 78. Ihr kennt sie alle von der überaus erfolgreichen VJoy Baudokumentation. Und zum einen ist es Patrick Marx, der Head of Master Planning bei Mack Emotioneers. Und Lukas Metzger ist unser Parkleiter hier im Europapark in Rust. Schön, dass ihr beide da seid.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, heute schon Voltron gefahren?
Ich noch nicht, aber gestern Abend als letzter Fahrgast tatsächlich. Also ich bin eher der Spätfahrer abends, wenn alles erledigt ist im Büro, nochmal eine Runde fahren. Vor allem jetzt im Winter natürlich bei Nacht ist die Bahn nochmal viel besser.
Ja, und die Leute vor Ort vom Feierabend abhalten.
Ach, ein Platz ist immer frei.
Bei mir fährt die schon gar nicht mehr, wenn ich Feierabend habe. Aber danke, dass ihr in meinem Podcast seid. Nicht nur danke deshalb, aber auch danke, dass ihr mit dieser Leidenschaft auch diese Bahn in Betrieb genommen habt. Du, lieber Lukas, wir sind jetzt schon seit ein paar Jahren gemeinsam verbandelt, zuerst Assistent an meiner Seite, dann hat sich dann doch in den Bann des Parks gezogen. Ich konnte gar nichts dagegen tun, aber im Nachhinein war es, glaube ich, so gut auch für den Park als solches. Diese Leidenschaft, die ihr beide da in diese Baudokumentation, wenn man überlegt, dass ihr beide keine Schauspieler seid, also insofern ich Chapeau und Hut ab, dass ihr da freiwillig und ohne großen Druck und Zwang da mitgemacht habt. Das war eine Idee, die wir eigentlich mal hatten in der Pandemiezeit mit Tobias Mundinger, als wir gesagt haben, lass uns doch einfach auch Content produzieren für unsere Plattformen. Leider ist dann abgesprungen, aber vielleicht gibt es irgendwann wieder ein Revival. Wie war es damals, die erste Content Meets oder wie war das?
Coaster Max Mundi, Coaster Rail versus Fairy Tale.
Genau, genau. Also dieser Content, jetzt haben wir halt Parkbetrieb und der Techniker ist Gott sei Dank geblieben, auch wenn man ihn immer mehr überreden muss, gell? Lukas, dass er noch mitmacht.
Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie wir in einem Meeting zusammen saßen. Ich glaube, es müsste 4 oder 5 Jahre jetzt mittlerweile her sein. Und dann wirklich die Überlegung war, Mensch, was machen wir marketingtechnisch für die Achterbahn? Und du, lieber Michael, nochmal vielen Dank für das Vertrauen, dass wir das machen durften. Kamst mit der Idee, okay, wir brauchen wieder ein authentisches Format von authentischen Personen.
Und die haben wir dann nicht gefunden.
Die haben wir dann nicht gefunden. Dann standen wir, glaube ich, irgendwie blöd rum. Und dann so, Mensch, dann macht ihr das mal. So, nein. Ich habe mich da schon unglaublich geehrt gefühlt, gefragt zu werden, ja, ob man Lust hat, bei so ein Format mitzumachen. Und das war für mich alles andere als selbstverständlich. Und deswegen wirklich nochmal vielen herzlichen Dank dafür, dass wir das in der Form machen durften.
Ja, ich glaube, der Dank gilt euch, dass ihr so spontan mitgemacht habt. Und ich glaube, das ist auch das, was den Park ein Stück weit auszeichnet. Die besten Visionen, Ideen und auch Achterbahnen können nur entstehen, wenn es Menschen wie euch, stellvertretend natürlich für die ganzen, die dem Projekt begleitet haben. Also ob das jetzt unsere Bauabteilung unter Mack Solutions, ob das die tollen Techniker bei Mack Ride sind, Mack One, Mack Magic, wie gesagt, ich könnte, glaube ich, eine Viertelstunde aufzählen, was für viele Menschen daran geholfen hat. Aber ihr wart nun mal das Gesicht nach außen für diese tolle Achterbahn. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie A, so gut geworden ist. Und ich glaube auch B, warum wir dann doch auch mit diesen Preisen überschüttet worden sind. Also ich glaube einfach, dass man es auch spürt und fühlt und im Produkt, dass eben da viel Leidenschaft, Herzblut und auch Emotionen und Passion, viele Arbeitsstunden reingeflogen sind. Wir haben gesagt, wir treffen uns heute nochmal, weil jetzt ist die Bahn ein halbes Jahr in Betrieb. Lukas, ein paar direkte Zahlen, wie viele Fahrten wurden schon gemacht, wie viele Gäste konnten wir schon glücklich machen und was ist so dein Eindruck der ersten 6 Monate, weil es ja doch eine sehr technisch aufwendige Bahn ist?
Also, um es mal ganz konkret zu sagen, wir hatten jetzt fast 200.000 Fahrten, also Starts von den Zügen. Das ist dann insgesamt ja knappe 3 Millionen Passagiere hatten wir schon insgesamt auf der Fahrt. Da sind natürlich auch Gäste mit dabei, die mehrmals gefahren sind, aber es ist schon gigantisch, wenn man sich überlegt, dass wir schon 3 Millionen Gäste befördert haben auf der Anlage. Und das ist natürlich so, bei jedem Start von einer neuen, gerade so innovativen Anlage, wie das auch die Voltron war, oder immer noch ist natürlich, gibt es am Anfang ein paar Schwierigkeiten. Da muss man ein bisschen dran arbeiten, an mal einigen Prozessen, aber auch an einigen technischen Dingen. Aber ich muss sagen, jetzt mittlerweile bin ich unglaublich zufrieden, was der operative Prozess angeht. Ich liebe das, wenn Dinge gut und effizient laufen. Und deswegen stehe ich extrem gerne im Bahnhof und schaue einfach nur zu, wie die Zahnräder ineinander reinlaufen und wie dieser Prozess da einfach so gut läuft. Und das Feedback von den Gästen ist nach wie vor unglaublich gut. Und gerade auch jetzt Halloween, es ist dunkel, nachts zu fahren oder dunkel zu fahren, das ist nochmal ein ganz anderes Ding als tagsüber.
Wenn wir jetzt so ein Stück gemeinsam auf dem Zeitstrahl zurückblicken oder zurückreisen, die ersten Entwürfe, das Gebiet, wo die Bahn jetzt liegt, war ja nicht prädestiniert für eine Achterbahn. Vielleicht lieber Mike, dass Sie uns ein bisschen mitnehmen auf die technische Zeitreise. Konntet ihr euch bzw. Sie sich vorstellen, dass diese Bahn so begeistert angenommen wird, dass Fans und aber auch Kritiker, ich meine, ich habe technisch doch ja auch die Leinen oder die Zügel recht lose gehalten. Manchmal denke ich heute noch, scheiße, hätte vielleicht nochmal kontrolliert, dann gäbe es vielleicht 3 Überschläge weniger, weil ich jetzt schon in dem Alter bin, wo es dann manchmal auch schon fast zu heftig ist. Aber Sie haben ja einen größeren Überblick über das Marktgeschehen und vielleicht gerade so ein bisschen erzählen, warum dieses Layout, warum da, wo es ist, wie kam er drauf und haben Sie immer schon gesagt, vor 2-3 Jahren, als sie das Layout im Kopf hatten, das wird der absolute Kracher?
Also, dass es ein absoluter Kracher wird, das war, glaube ich, schon relativ schnell klar, weil das war auch die Anforderung. Wir bauen so eine Anlage in dieser Größenordnung vielleicht alle 10 bis 15 Jahre und da muss das Ding einfach sitzen. Klar, dieses ganze Layout, wie das entstanden ist, wir haben ja schon viel drüber gesprochen, auch in der Baudoku haben wir schon sehr viel drüber gesprochen, hatte sehr viele verschiedene Optionen, sehr viele verschiedene Versionen auch. Wir hatten Layouts, die haben sogar ihren Start nicht jetzt in Kroatien gehabt, sondern in England, im englischen Themenbereich. Wir hatten Layouts, da war ein Viertel der Strecke rückwärts, da haben wir gesagt, das ist vielleicht doch ein bisschen zu heftig, was im Nachhinein auch absolut richtig war.
Mir ist jetzt schon zu heftig, aber das ist ein anderes Thema.
Aber am Schluss, und das stand eigentlich immer ganz oben auf der Agenda, die Anlage muss modern sein, die Anlage muss, und das war mir auch sehr wichtig, in 5 Jahren immer noch eine Top-Anlage sein. Also der Markt, der entwickelt sich so schnell weiter, es werden so viele neue Figuren entwickelt, es wird so viel Neues entwickelt im Achterbahnmarkt, aber wir haben jetzt eine Anlage gemacht, da können wir in 5 Jahren hinstellen und sagen, das hat bisher noch keiner so übertroffen. Und das ist eigentlich uns wichtig, dass wir da so ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Und ich glaube, das haben wir auch geschafft. Einerseits natürlich durch die Länge, einerseits auch durch die Kapazität, durch, Lukas hat schon angesprochen, dieser innovative Bahnhof auch. Ja. Einfach operative Dinge auf unsere, das, was der Gast teilweise gar nicht sieht, wie die Züge einen ausgeschleust werden. Wir haben da Features drin, die sonst keiner hat. Aber natürlich auch die ganze Storywelt aus. Der ganze Bahnhof, die Geschichte um Tesla, die Geschichte um den ACE, das alles als ein großes Gesamtkunstwerk, kann man schon fast sagen, das funktioniert schon extrem gut und wird auch noch ein paar Jahre als Top und Neuheit weltweit so zu sehen sein.
Ich denke auch wirklich, das Erfolgskonzept von Voltron Evera ist wirklich dieses Gesamtpaket aus allem. Es ist, wenn man sich auf der Welt der Achterbahn umschaut, es ist nicht die höchste, nicht die schnellste, aber auch nicht die brutalste und nicht die Anlage mit den meisten Inversionen. Aber es ist eine unglaublich außergewöhnliche Achterbahn, wenn man diese gesamten Faktoren, die Patrick gerade so genannt hat, kombiniert, dann sind wir da wirklich extrem weit vorne, meiner Ansicht nach.
Jetzt gibt es ja bei unseren Zuhörern zwar viele Fans von Voltron Evera, die Bahn natürlich schon zigmal gefahren sind. Für all die eigentlich nicht wissen, was der Voltron Evera ist. Ich spreche nicht ganz so gern von Rekorden, aber nichtsdestotrotz vielleicht einmal die technischen Spezifikationen. Ihr könnt euch aussuchen, wer es machen möchte. Die Länge, die Beschleunigung, die Inversionen und was macht denn Voltron so einzigartig?
Bei solchen datenbasierten Fakten gebe ich immer ganz gern Patrick rüber. Ich bin dann der emotionale Reder.
Du erfindest gerne Fakten, meinst du?
Er kann gern die technischen Details sagen.
Ja, also natürlich, die Bahn ist außergewöhnlich. außergewöhnlich durch ihre Länge, 1.385 Meter. Klingt jetzt gar nicht so lang, Silverstar ist ja noch ein bisschen länger, aber dadurch, dass wir gar nicht so schnell fahren, wir fahren ja nur 100 km/h, Silverstar fährt ja 130 km/h und wir auch den Zug einmal mittendrin sogar anhalten, ist die Fahrtdauer extrem lang. Also wir haben fast 3 Minuten Fahrzeit, wir haben 7 Inversionen, zusätzlich noch 3 Fast-Inversionen. Also es ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach zu sprechen, was ist eine Inversion? Also Inversion heißt Überkopfelement. Was ist eins und was ist keins? Wo ist die Grenze? Da gehen die Meinungen auch sehr stark auseinander. Gibt's eine ganze Baudoku-Folge dazu, kann man gerne auf VJoy nachgucken. Wir haben 7 Züge gleichzeitig auf der Bahn, die auch gleichzeitig fahren. Also es ist, wir fahren glatt 1.600 Personen pro Stunde durch, ist die theoretische, aber auch die praktische Kapazität, was Leute, die sich ein bisschen mit Freizeitparks auskennen, wissen, dass zwischen Theorie in Praxis manchmal ein sehr großer Abstand ist. Bei dieser Anlage ist es wirklich exakt die theoretische Kapazität. Wir fahren 16, 17 bis zu 18.000 Gäste am Tag mit dieser Bahn. Das ist natürlich eine unglaublich hohe Zahl. Und natürlich, sie ist intensiv. Sie hat hohe G-Kräfte, plus 4G, minus 1,5G an einem Airtime-Hügel. Wir haben doch einige seitliche Gs, die jetzt nicht übertrieben sind, aber die natürlich schon sehr stark sind. Da gehen auch die Meinungen auseinander. Aber was sehr beeindruckend ist, und da muss man auch sagen, hat sich MacRides extrem weiterentwickelt, ist der Lounge. Der Lounge, gerade der dritte Lounge, finde ich, ist, spürt man am stärksten. Der schafft 1,4G Beschleunigung. Das ist vergleichbar mit passend einem Rimac Nevera, der auch ungefähr die gleiche Beschleunigung macht. Der zieht dann auf 400 km/h. So weit gehen wir nicht, aber die Beschleunigung ist sehr ähnlich mit so einem Supersportwagen. Also das ist kaum ein anderes Fahrzeug, schafft das.
Wenn man jetzt vor der Bahn steht, also 2 Fragen, die mir da kommen noch, und viele kennen vielleicht die Bahn nicht, auch von denen, die jetzt gerade zuhören. Sie haben jetzt gerade die technischen Spezifikationen genannt. Ist es denn eine Bahn für jedermann? Oder sagt dann, weil man steht ja doch davor und sagt, traue ich das, traue ich mich nicht, soll ich rein, soll ich nicht rein? Was ist die Empfehlung eines Profis für die Bahn?
Ich sage, ja, es ist eine Bahn für jedermann, aber nicht für jedermann zu fahren. Ja. Also es ist ein Gesamterlebnis für jedermann. Wir haben ja auch schöne Wege und schöne Gärten um diese Bahn rum angelegt. Jeder kann diese Bahn erleben, auch wenn er nicht unbedingt mitfahren muss. Natürlich ist die Zielgruppe der Mitfahrenden etwas kleiner als die Parkzielgruppe, das ist klar. Nichtsdestotrotz hatten wir schon sehr alte Fahrgäste, also sehr alte, was war 84, 85
Jahre? 86 Jahre. Der Herr hatte seinen Geburtstag tatsächlich und hat den auf einer Voltron-Fahrt gemeinsam gemacht. Das ist schon, war extrem spannend. Ne? Kommt hier aus der Nähe und ist mit seiner Frau wöchentlich hier und sie sagte zu mir, Mensch, ja, dieses Fahrgeschäft hält mein Mann jung. Und aus dem Grund kam er dann eben an seinem Geburtstag mit dem Rollator den Aufzug hoch und dann durfte ich und gemeinsam mit dem Geschäftsführer von MacRides, mit dem Christian von Elverfeld und ihm eine Runde in der ersten Reihe fahren. Und das, also wirklich, ja, ich schließe mich an. Es ist ein Fahrgeschäft, das wirklich auch mal jeder probieren kann. Ich weiß, aus operativer Sicht mag ich den Hinweis zwar nicht, aber die mittleren Sitze sind doch etwas bekömmlicher für die erste Fahrt vielleicht.
Super. Ihr habt es gerade erwähnt mit einem Nebensatz, dass der Geschäftsführer von MacRides vielleicht so ein bisschen Kudo an unsere Herstellerfirma MacRides. Jetzt war ja Mac ganz lange nicht unbedingt für solche Bahnen bekannt. Die Ursprungsidee des Europaparks ist ja, Prototypen hier im Europapark zu bauen. War das für Sie von Anfang an klar, dass MacRides überhaupt diese Bahn so hinkriegt? Oder sagen Sie, das war schon irgendwo an der Grenze für den Hersteller, auch so eine Bahn zu bauen?
Nein, also es war nicht die Frage, ob sie das hinbekommen. Technisch ist diese Bahn ja weit weg von der Grenze. Es geht ja hier um die menschliche Grenze. Also was kann ein Mensch vertragen? Da sind wir noch nicht dran. Da geht sicher noch einiges mehr, aber für ein gutes Gefühl sind wir da schon sehr weit gegangen. Dass MacRides das kann, stand außer Frage. Ich meine, das haben sie bewiesen. Damals mit Blue Fire 2009, aber auch mit tollen Anlagen auf der ganzen Welt. Jetzt nur um eine zu nennen, zum Beispiel Helix in Liseberg oder auch der Time Traveler oder Ride to Happiness in Silver Dollar City respektive Bobsaland. MacRides kann intensive Achterbahnen bauen, hat das in Vergangenheit nicht so oft gemacht, aber jetzt natürlich immer mehr und hat da doch einige sehr beeindruckende Anlagen auch in die Welt gestellt. Und deshalb war das überhaupt keine Diskussion, ob MacRides das kann oder nicht kann. Wir waren uns da sehr sicher. Es ging eigentlich nur darum, wie wird das Layout aussehen? Wie weit gehen wir? Wie weit wollen wir gehen? Nicht, wie weit können wir gehen?
Das heißt, Übereinstimmung auch bei dir?
Ich stimme zu. Das ist so, Ich glaube auch, wenn man sich wirklich den Markt einmal anschaut und was MacRides in den letzten Jahren da gemacht hat, ein weiteres Beispiel Hyperia in Thor Park, die ja auch ein sehr intensives Layout hat und ja auch sowohl bei den Awards als auch bei den Fans unglaublich gut ankommt, glaube ich schon, dass es für MacRides auch ein extrem wichtiger Schritt, gerade auch eben in dem Vertriebskonzept zu zeigen, was man alles kann und wie wir dann eben als Europapark diese ganzen Innovationen, von denen wir jetzt schon berichtet haben, ob es der Bahnhof ist, ob es das Lounge-System, hier wirklich vor Ort an einer Anlage haben, die Effektschiene zum Beispiel auch noch ein weiteres Beispiel, um das dann eben auch den zukünftigen Kunden von MacRides zu zeigen. Und deswegen glaube ich schon, dass da auch MacRides unglaublich tolle Arbeit geleistet hat, auf die alle extrem stolz sein können.
Jetzt sind wir ein Stück weit bei MacRides abgedriftet. Was ich mir so ein bisschen die Frage stelle, höher, schneller, weiter, was jetzt natürlich viele Fans aus der Community fragen, können wir, sollen wir, müssen wir so eine Bahn wie Voltron Evera toppen? Mike, an Sie, wo ist denn das Limit einer Achterbahn? Und nicht alles, was ja technisch machbar ist, muss operativ auch Sinn machen. Wenn Sie jetzt mal auf einer Skala der Parkbahnen, der Europaparkbahnen schauen, denken Sie, da ist für den Europapark-Kunden das Limit schon erreicht mit Voltron Evera? Oder sagen Sie, ach, in 10 Jahren haben wir nochmal eine raus, die dann noch extremer wird? Und braucht der Europapark dann wirklich noch höher, schneller, weiter und noch extremere Bahnen?
Das finde ich eine sehr spannende Frage, weil der Europapark nie höher, schneller, weiter wirklich, es hat den Park nie interessiert. Klar, natürlich, unsere Presseabteilung liebt es, Rekorde aufzudrucken, aber es hat uns nie interessiert, die schnellste, die höchste, die verrückteste Achterbahn zu haben. Eigentlich wollte man nur die beste Achterbahn haben. Das ist was nicht Messbares eigentlich oder nicht so klar messbar wie Anzahl Loopings oder Höhe und Schnelligkeit. Aber um auf die Frage zu kommen, natürlich, Voltron ist momentan ganz oben an der Grenze. Aber auch ein Blue Fire war 2009 sehr weit oben an der Grenze vom damaligen Europapark-Publikum, weil die Gäste kannten so eine Anlage mit Überschlägen, kannten sie nicht. Ein Silver Star war 2002 für viele und ist auch heute noch für viele eine sehr große Herausforderung. Ich glaube, dass wir in einigen Jahren, also wir sprechen ja schon, wie Sie gesagt haben, 10+ Jahre, sicher nochmal in diese Richtung gehen kann, eine Thrillbahn zu bauen. Aber ob die intensiv ist oder ob die einfach auf eine andere Art intensiv ist, das wird die Zukunft zeigen. Ich denke mal, dass nach oben nicht mehr so viel Luft ist. Irgendwann geht es halt auch körperlich nicht mehr so einfach oder was heißt, es geht nicht mehr so einfach. Wir müssen ja auch schauen, dass die Zielgruppe relativ hoch bleibt, so eine Anlage. Bei Voltron hat das funktioniert, aber wenn man jetzt zu intensiv wird, dann ist irgendwann die Zielgruppe so klein, dass sich die Anlage auch wirtschaftlich natürlich nicht mehr lohnt für uns, weil einfach nur noch 20- bis 25-Jährige diese Bahn überhaupt fahren wollen und das ist einfach eine so kleine Zielgruppe, das macht keinen Sinn, eine Anlage für so viele Millionen dann in Park zu stellen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich glaube nicht, dass wir noch intensiver werden. Vielleicht werden wir das Niveau nochmal erreichen, aber auch da, der Gast entwickelt sich weiter und zum Glück müssen wir uns heute noch nicht entscheiden.
Ich glaube, Michael, wenn von dir und von deiner Familie die Anforderung kommt an Patrick, Mensch, guck dir noch mal eine nächste Achterbahn an, ich hätte ja bestimmt extrem viel Freude dran, sich Gedanken zu machen, was zu uns passen würde. Aber ich glaube auch, wie Patrick das sagte, für die nächsten Jahre braucht der Park keinen Thrillcoaster. Ich glaube, da gibt es andere Attraktionen, an denen man sich erstmal umschauen kann, die da vielleicht erstmal besser passen.
Und dann kommt mir die Frage noch in den Sinn, wenn ihr sagt, okay, jetzt erstmal, wir haben eine gute Bahn, ein breites Zielpublikum. Jetzt haben wir natürlich erste Werte auch da der Bahn, rein so aus dem Bauch raus. Wie groß ist denn die Zielgruppe einer Voltron Evera? Wo fängt sie an? Also rein TÜV-rechtlich fängt sie, glaube ich, bei 12 an.
Bei 8 Jahren.
Also 8 Jahre. Und wo, sage ich mal, also die breite Anzahl der Masse endet irgendwann bei 50 oder?
Ich würde tatsächlich sagen, dass sich Kinder extrem leichter damit tun. Das ist also, man sieht da wirklich Kinder reinhüpfen, als wäre das gar nichts. Und auch raushüpfen, als wäre das gar nichts. Während doch manche Erwachsene doch eher etwas wackeliger auf den Beinen sind beim Aussteigen. Und ansonsten finde ich ein Alter sehr schwierig bei der Bahn zu sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Patrick, aber ich tue mir jetzt sehr schwer zu sagen, wo das Alter endet. Weil wie gesagt, bis 85 hatten wir bisher alles dabei.
Ja, also ich stehe ja auch sehr oft an der Bahn und schaue mir auch an, wie die Gäste losfahren, aber auch, wie sie wieder ankommen. Mhm. Das ist eigentlich noch wichtiger.
Was findest du schöner, raus oder reinfahren?
Reinfahren im Bahnhof wieder. Also das ist natürlich diese Spannung, bevor es losgeht. Ja. Das ist auch toll, das zu sehen. Da hat man ganz verschiedene Emotionen, die man da abgreifen kann. Aber wenn die Gäste die Schlussbremse fahren, das ist eigentlich so der beste Moment, wenn sie eigentlich reinkommen und denken, was war das jetzt?
Was ist gerade passiert?
Was ist gerade passiert? Und man sieht, die Gäste sind teilweise auch ein bisschen überfordert, weil so viel passiert ist. Und das schlägt dann einfach in pure Emotion um oder wandelt sich in pure Emotion um. Das ist richtig toll. Und da gibt's, wie Lukas schon gesagt hat, da gibt's in alle Altersstufen fahren damit. Natürlich vermehrt, sag ich mal, 20 bis 40-Jährige, aber es geht komplett durch alle Altersschichten und es haben alle Altersschichten genauso viel Spaß.
Dann unabhängig von allen technischen Details, über die wir gerade gesprochen haben, ihr habt jetzt, und da freue ich mich drauf, jeder von euch hat 15 Sekunden Zeit, dieses Gefühl, diese Achterbahn zu fahren, kurz hier mal wiederzugeben. Wer möchte anfangen?
Ja, okay. 15 Sekunden ist schwierig, auf der einen Seite zu kurz aber und zu lang, aber ich probiere es mal. Jetzt ist es einfach eine pure Freude, wenn man einfach mal kurz reinsteigt und das Handy beiseite legt und mal sagen kann, die nächsten Minuten habe ich einfach nur mal Spaß auf der Bahn, deswegen einfach nur Freude und Spaß.
Bei mir ist es auch ein bisschen schwierig, weil ich bin die Bahn jetzt bald 1000 Mal gefahren.
Er sagt immer, er zählt nicht mit, aber ich sage, er zählt sehr wohl mit.
Ich zähle vielleicht ein bisschen mit, aber deshalb in 15 Sekunden, eigentlich sind es die Emotionen der Mitfahrer. Also ich beobachte sehr gerne den Mitfahrer. Ich verrenke mich da im Zug, dass ich alle Gesichter sehe. Und das ist einfach, wie die Gäste reagieren, wie sich Gesichtszüge verändern können. Das ist für mich total faszinierend. Also man sieht komplett neue Gesichter von Leuten, die man eigentlich schon kennt. Die Bahn, die macht was mit einem. Und das sieht man auf dieser Bahn.
Was ich da liebe, der Moment der Drehweiche, wenn dann vielleicht der ein oder andere Gast es doch noch nicht wusste, dass wir ein Rückwärtsfahrelement drin haben. Wenn alle mit einem Vorwärtslounge rechnen und plötzlich geht's nach hinten. Das ist auch sehr witzig zu beobachten.
Macht auch sehr viel Spaß, wenn man von außen eben steht an der Drehweiche und zuschaut. Jetzt vielleicht noch ein bisschen zu dem Thema Pike Operation. Kroatien und oder Voltron Nevera ist das Herz unseres neuen Themenbereichs Kroatien. Du als Pike-Leiter natürlich jeden Tag nah dran, nicht nur an der Bahn, sondern auch am Themenbereich. Wie wirkt dieser neue Themenbereich auf unsere Besucher? Sind sie zufrieden? Hätten sie sich ihn größer vorgestellt? Oder wie sind so die täglichen Reaktionen der Kunden auf das Land Kroatien?
Ich finde, das Schöne an unserem kroatischen Themenbereich ist ja dieses extrem dominante Thema, ist natürlich die Achterbahn. So, das ist erstmal der Grund, weswegen die Gäste in den Themenbereich reingehen, werden dann, je nachdem, wie voll es an dem Tag ist, auch vielleicht etwas durch die Warteschlange überrascht, die dann da so ein bisschen rausragt. Und meistens tatsächlich erst nachdem die Gäste dann eben mal gefahren sind, fangen sie an, den Themenbereich zu entdecken, der ja so viel mehr bietet als eben nur die reine Achterbahn. Ich meine, wir reden von der wunderschönen Eisdiele bis hin zur extrem spannenden Croatia Inspiration Ausstellung mit dem Traumzeit Dom und dem Projection Dome Film, den wir da anbieten. Und dann natürlich auch wirklich mein Lieblingsort im Park. Das ist wirklich der Garten in der Nähe des riesigen Olivenbaums, in der Nähe des oder direkt unter dem Kirchturm. Das ist unglaublich schön, da zu sehen und da diese Emotionen der Fahrgäste auch mit aufzunehmen. Und ich glaube auch, dass unsere Gäste eben an dem Entdecken von unserem Kroatien extrem viel Spaß haben.
Gerade dieser Ort mit dem Olivenbaum, da haben wir auch vor Eröffnung hin und wieder mal so ein Feierabendbierchen um 2 Uhr morgens getrunken.
Wenn man dann auch schon auf dem Turm?
Auch schon auf dem Turm, also, ja, schuldig.
Man nimmt sich dann schon mal was raus in dem Moment, aber es ist halt die verschiedenen Ecken. Das ist halt das, was der Europapark schon immer, es hat den Park schon immer besonders gemacht. Das sieht man auch in einem Island, das sieht man auch in ganz vielen Themenbereichen. Griechenland ist ja auch so ein schöner, verwinkelter Themenbereich. Das ist einfach etwas Besonderes hier im Europapark. Das Layout macht, und das sage ich jetzt so aus Masterplaner-Sicht, nicht immer sehr viel Sinn, weil es halt sehr organisch gewachsen ist. Aber das ist genau das, was den Park so besonders und so spannend macht. Dass man auch mal zu enge Wege hat, dass man auch mal nicht ganz diese großen Straßen hat und einfach durch ein Gässchen läuft. Aber dieses Gässchen kann dann halt wirklich in Mykonos sein oder in Kvar oder in jetzt fällt mir keine Stadt in Island ein, aber
Reykjavik.
Ja, Reykjavik, gut, das ist kein Städtchen, aber ja.
Ja. Das ist aber auch das, was manchmal extrem viel Arbeit braucht, das anderen Leuten zu erklären. Wir hatten vor ein paar Wochen Besuch von amerikanischen Parkbetreibern und denen dann zu versuchen zu erklären und zu sagen, okay, wenn ihr unsere Parkmap anschaut, das würde man einen Masterplan machen mit unserem aktuellen Layout. Aber das ist dennoch dieser gesamte Charme, den der Europapark ausmacht, dass man wirklich um jede Ecke, jede Drehung, die man macht, öffnet eine komplett neue Sichtachse und eine komplett neue Erfahrung. Und das ist wirklich unser Charme.
Gibt es eine beste Stelle für Fotos?
Es gibt viele beste Stellen. Also meine persönliche Lieblingsstelle ist tatsächlich kurz vor dem zweiten Lounge. Man kann ja direkt an diesen Lounge hinlaufen. Und dann, wenn die Gäste aus dem Non-Inverted Immelmann rauskommen Richtung Lounge, da hat man so einen perfekten Blick auf den Zug. Hat auch sehr viel Schiene im Hintergrund, den Tesla-Turm im Hintergrund. Ja. Also das ist schon eine sehr schöne Stelle. Aber es gibt so viele Stellen, die wir auch nicht gesehen haben, die dann unsere Gäste eigentlich gefunden haben. Ist schon spannend.
Man sieht ja auch die Anlage oder den Streckenverlauf von so vielen Stellen im Park, was ja wirklich, Patrick sagt, das meiste hätte er mit Absicht so gemacht, aber da bin ich nicht immer ganz so davon überzeugt.
Tatsächlich ein paar waren mit Absicht, aber viele sind auch zufällig entstanden. Also die Achse von Eurosat einmal quer rüber Richtung Kroatien, da haben wir schon geguckt, dass dieser Lounge schön in der Flucht ist. Aber was mich total überrascht hat, ist, wenn man in Island am Leuchtturm steht und runterschaut Richtung Blue Fire Dome, sieht man über dem Blue Fire Dome schön einen Top Hat von Voltron, wo der Zug alle 36 Sekunden drüber schießt. Da habe ich dann, als der zum ersten Mal stand und ich das da gesehen habe, hat mich schon sehr gefreut, dass das irgendwie zufälligerweise doch schön funktioniert.
Also war alles so geplant. Nein, aber Spaß natürlich beiseite. Einen kleinen Blick in die Zukunft. Wie ihr merkt, können wir in dieser Konstellation, das machen wir auch regelmäßig, glaube ich, noch stundenlang reden. Unser Lieblingsplätzle war zumindest in den letzten Jahren immer unser Biergarten. Mhm. Das kam dieses Jahr ein bisschen zu kurz, weil wir natürlich in der Inbetriebnahme alle Hände voll zu tun hatten. Aber wie gesagt, solche Diskussionen gehen dann oftmals schon Nächte und Abende lang. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen wollen würden, was natürlich in einer doch recht knappen Podcast-Folge überhaupt nicht möglich ist. Gibt es denn weitere Ausbaustufen von Kroatien und was sind Dinge, die da noch auf uns zukommen und was ist dieses Gebäude, dieses Riesengebäude, was man im Hintergrund von Kroatien denn sieht, Herr Marx?
Natürlich, über die Zukunft spricht man gerne, aber eigentlich auch nicht, weil man möchte es ja auch Geheimnis wahren oder muss auch ein Geheimnis wahren, steht bei mir tatsächlich auch im Vertrag. Aber natürlich, Kroatien ist nicht fertig. Das sollte jedem bewusst sein. Kroatien ist momentan eine Achterbahn mit einem Gastrobetrieb, mit einem Traumzeitturm. Da kommt noch einiges mehr. Was da genau kommt, wäre schade, wenn wir das jetzt verraten würden, aber
Und ich glaube, das müsste unser Chef, lieber Michael, das müsstest du uns in dem Moment hier erlauben, dass wir darüber erzählen dürfen.
Also es kommt noch ganz, ganz viel Kroatien. Ja. Gut, dann hören wir hier an dieser Stelle auf. Vielleicht können wir darüber reden, was im nächsten Jahr zum 50-Jährigen kommt. Das sieht man ja doch ein bisschen auch am Luxemburger Platz, aber vielleicht dazu gleich noch mehr Masterplaner in einem Freizeitpark, Herr Marx. Jetzt weiß der ein oder andere, dass hier ein Ingenieurs-Background haben, dass sie Maschinenbau studiert haben. Für die, die noch nie davon gehört haben, was macht ein Masterplaner? Warum braucht es einen Masterplaner? Macht es überhaupt Spaß, so Masterplaning in einem Freizeitpark?
Also Masterplaning kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Rollercoaster-Tycoon spielen, aber sehr, sehr lange. Also ich denke, oder wir als Team auch, denken sehr weit in die Zukunft, denken aber auch manchmal sehr kurzfristig, wenn wir eine Idee haben, wollen wir die auch sehr schnell umsetzen. Und als Masterplaner habe ich die Aufgabe zu schauen, dass die Zukunftspläne, also dass die immer funktionieren. Das heißt, wir haben eine grobe Idee, wie sieht der Park in 10, 15, 20 Jahren aus, wie sieht der Wasserpark in 10, 15, 20 Jahren aus oder das Resort, kommen noch Hotels, kommt noch irgendwas anderes. Also alles, was in dem ganzen Resort passiert, haben wir auf einem Plan, was nicht bedeutet, dass dieser Plan 1:1 so umgesetzt wird. Es ist einfach ein Zukunftsplan, eine Zukunftsvision. Und ich halte diese Vision quasi auch im Gespräch und halte diese Vision eigentlich über allem. Und wenn wir etwas planen und auch was Kurzfristiges machen müssen, weil wir sehen, okay, wir haben da zum Beispiel einen Gastro-Engpass in einem Bereich, wir müssen da irgendwie noch ein Restaurant schaffen, dann schaue ich, dass wir das Restaurant gut platzieren können, aber dadurch nicht alle Zukunftspläne uns verbauen. Also es ist ein bisschen so bei uns, da der Park organisch gewachsen ist, ist es vielleicht ein bisschen anders, als der Job woanders wäre. In einem anderen Park, jetzt, ich sage jetzt mal, sah die Maus in Orlando zum Beispiel, da wird der Park von Anfang bis Ende durchgeplant und dann wird das einfach abgearbeitet. Bei uns, dadurch, dass wir natürlich auch ein Familienunternehmen sind, ist es auch sehr dynamisch und das ist auch gut so, weil so Ideen einfach den Raum haben, sich zu entwickeln und auch man Ideen verwerfen kann, weil einfach eine Idee, die man vor 6 Jahren hatte, vielleicht einfach nicht mehr in die Zeit passt oder nicht mehr so gut ist, dass sie jetzt verwirklicht werden soll. Und da versuche ich dann mit meinem Team das Ganze zu lenken, dass es eben, dass die Zukunft noch möglich ist, aber wir trotzdem auf aktuelle Geschehnisse quasi eingehen können.
Herr Mundinger würde jetzt sagen, ich weiß gar nicht, dass wir einen Park in Amerika haben. Aber
noch nicht.
Noch nicht. Bevor wir jetzt Kroatien ein bisschen auf verlassen, wie gesagt, bedankt stellvertretend an euch beide, habe ich am Beginn der Sendung schon getan. Auch möchte ich mich bedanken bei dem ganzen Team, das stellvertretend für euch dahinter steht, ohne jetzt jeden aufzuzählen. Aber es war wirklich ein großartiges Team. Ich bin stolz darauf, was wir erreicht haben. Auch die Kooperation mit Richard Taylor, dass wir eine Animatronic gebaut haben, Nikola Tesla, dass wir einen wunderbaren 4D-Film gedreht haben. Jeder, der ihn noch nicht angeschaut hat, geht bitte ins Magic Cinema und schaut euch die Backstory der neuen Achterbahn und auch des Themenbereichs Kroatien an. Ich hatte ja gehofft, dass Sie sagen, Ihr Lieblingsplatz in Kroatien ist der Traumzeitdom mit der wunderbaren Ausstellung Beautiful Croatia. Aber das ist natürlich dann doch eher etwas für die ältere Zielgruppe oder für die, die sich dann nicht trauen, die Achterbahn zu fahren. Aber auch eine wunderbare Ausstellung, eine tolle Partnerschaft mit Mate Rimac und dem Voltron Nevera, das schnellste seriell gefertigte Elektroauto der Welt. Sie hatten es bereits erwähnt, wer mal einen Nevera gefahren ist, weiß, dass er wirklich genauso schnell beschleunigt, nur dass halt eben andere Autos noch vor einem sind. Das Ganze dann ein bisschen gefährlicher ist, wenn man in der gleichen Sekundenzahl dann das Auto beschleunigt. Also ich bin stolz, ich bin froh, wie dieser kroatische Themenbereich lief, mit unserer Namensverkündung auf der Insel Kvar, Sie hatten es bereits erwähnt, der wunderbaren Drohnenshow, die Kooperation mit Bugatti Rimac, das Storytelling um Nikola Tesla, Richard Taylor, Bau einer Animatronic, das Merchandising, der Film, der dazu, die ganze Storywelt von Nikola Tesla und zuletzt eben auch ein wirklicher Familienapproach mit dem Buch meiner Frau, das es noch zu erwerben gibt und auch der Honorarkonsulatschaft. Also ich glaube, besser hätte ein Themenbereich nicht in den Park integriert werden können und dass natürlich auch der Premierminister Kroatiens dann da war.
Ja.
Das an dieser Stelle vielleicht nicht direkt, ihr habt eher geschwitzt, ob das operativ alles so klappt und ob die Bahn dann auch wirklich fährt, aber an dieser Stelle vielleicht auch in dem erweiterten Spektrum, was vielleicht nicht nur mit der Achterbahn zu tun hat. Also ein Dank an alle, die daran mitgewirkt haben, Tag und Nacht für diesen Traum und der Traum, der mit einer Achterbahn begann, aber dann doch mehr wurde, gearbeitet haben. Ich gehe nochmal zurück auf den Masterplaner. Also the best kept secret scheint wohl bei Ihnen zu sein. Außerhalb der Familie, glaube ich, wissen Sie ja dann schon relativ viel über die Zukunft, was denn da kommen könnte, also auch ein Sicherheitsrisiko, müssen besser auf Sie aufpassen, Herr Marx, und dass er da noch irgendjemand hier wegschnappt und Ihnen die Rätsel entlöst.
Aber ich bin ja Schweizer und ich funktioniere genau wie eine Schweizer Bank, also mich bekommt man nicht geknackt.
Sehr gut.
Ich sitze auch gerade hier und versuche gerade Neuigkeiten zu erfahren, also das ist so, vielleicht kann man doch noch ein bisschen was rauslassen.
Super. Bevor wir diesen Podcast abschließen, vielleicht nochmal die ganzen Begrifflichkeiten, die ja viele da draußen nicht verstehen, was wir eigentlich sind und was wir machen. Sie, Herr Marx, arbeiten bei der Mag Next, die ja zu den Emotioneers of Tomorrow gehören, also die Ingenieure, die die Emotionen für morgen kreieren, auch wenn sie den Namen immer scheiße fanden, weil es die Imagineers gibt, aber wir haben ihn trotzdem gewählt. Also sie sind das Bindeglied von Technik meets Emotion, gemeinsam mit Marc Reitz, den Kollegen von Solution und Magic. Jetzt trotzdem vielleicht so ein bisschen, ich glaube, die Kompetenz und die Größe liegt ja auch in der Mag One, zu sagen, wir vereinen verschiedene Medien oder auch verschiedene, ich würde sagen, Sportarten oder Disziplinen. Was plant ihr denn gerade fürs 50-Jährige und was ist daran so besonders?
Ja, also das 50-Jährige, wir haben es ja vor ein paar Tagen ein bisschen hinter den Bauzaun blicken lassen. Das ist ein perfektes Beispiel, was Mag One eigentlich alles kann. Also wir haben eine Attraktion, eine interaktive Attraktion, sehr digital geprägt, also sehr viel Projektion, 3D-Projektion, die basiert auf dem Kinofilm, der nächstes Jahr in die Kinos kommt. Ed und Edda bekommen ja ihren eigenen 90-Minüter Kinofilm, der weltweit in die Kinos kommt, was ja ein Riesenschritt für uns ist. Und da wird auch die passende Attraktion gleichzeitig, respektive sogar ein bisschen früher, eröffnet. Zum 50-jährigen Jubiläum des Parks ist eine interaktive Schießattraktion. Wir werden eine an den Film angelehnte Storyline haben. Also es wird um ein Rennen gehen, um den Grand Prix of Europe. Und ja, es wird spannend werden. Man wird natürlich gegen seine Kollegen kämpfen. Man möchte die meisten Punkte sammeln, aber man arbeitet auch zusammen zu einem großen Ziel. Also es wird, wenn man jetzt an interaktiv denkt, wir haben natürlich Abenteuer Atlantis bei uns im Park, da schießt man auf arme Fische mit bunten Punkten. Das wird nochmal was ganz anderes. Also das wird die neue Generation von interaktiven Fahrgeschäften werden. Ich möchte nicht zu viel verraten, weil es natürlich auch schön ist, da sich ein bisschen überraschen zu lassen. Aber wir haben das Fahrsystem schon probiert, schon in der Werkshalle probiert. Es macht richtig viel Spaß und es wird ein tolles Erlebnis, ein sehr langes Erlebnis. Wir werden eine hohe Kapazität haben. Das heißt, auch Lukas freut sich. Wir werden ein 5- bis 6-minütiges Fahrerlebnis haben. Also das wird eine richtig tolle Attraktion, vor allem im Herzen des Parks und für unser Maskottchen, dass unsere Ed und Edda, dass die endlich ihre eigene
Attraktion bekommen. Die erste Attraktion rund um Ed und Edda.
Ja. Genau.
Da wir gerade bei Technik sind, was heißt hohe Kapazität?
Wir sprechen von 1.000 bis 1.200 Personen die Stunde.
Und das im Herzen des Parks. Ja, wenn wir gerade noch bei Neuheiten sind, der ein oder andere hat es vielleicht gesehen, aber vielleicht nochmal zwei Sätze zu unserem neu entwickelten Flowride, der jetzt im Oktober immer ab 17 Uhr zugänglich war für die Allgemeinheit und auch im November weiterhin ab 17 Uhr zugänglich sein wird mit einem Kinder-Content. Vielleicht da noch zwei Sätze, was befindet sich denn im Traumzeitdom ab 17 Uhr?
Also das ultra Spannende ist, das ist eine wahnsinnige Überraschung, glaube ich, wenn die Gäste das gar nicht genau sehen von außen, weil man ja wirklich auch in diesen Flowride einsteigt, ohne wirklich zu sehen, was für eine Experience da passiert. Aber es hat unglaublich gut funktioniert, was wir da gemacht haben im Oktober mit dem Traumatica-Content. Also man steigt in das neu entwickelte Fahrsystem von Mugrides ein, erhält eine VR-Brille und erlebt dann so eine Traumatica-Experience. Und das Ganze adaptieren wir jetzt in eine mehr familiengerechte Experience und da bin ich unglaublich gespannt, gerade auch, wo die Reise noch hinführen wird mit dem System, da wir halt natürlich eine komplette Flexibilität haben, die ich so im Markt weltweit noch nirgends gesehen habe. Und ich glaube, da können sich unsere Gäste jetzt schon mal drauf freuen, was wir da zur Winteröffnung zeigen dürfen.
Technisch noch zum Verstehen, Herr Marx, was für ein Fahrzeug ist? Basiert das auf irgendeiner Grundtechnologie?
Ja, also genau. Ist natürlich auch ein Produkt tatsächlich von der Magnext. Magnext ist ja nicht nur hier im Europa-Park. Wir sind nicht nur die verrückten Leute, die hier im Park arbeiten, sondern sind natürlich auch die Techniker von Mugrides. Also wir arbeiten das sehr, sehr nah beieinander, sehr nah zusammen. Und wir haben ja vor ein paar Jahren ein sehr innovatives Fahrsystem auf den Markt gebracht, welches gar nicht in den Park geschafft hat, sondern in ein Restaurant, das Adrenalin Floating Chair Fahrsystem. Also ein Stuhl, der in alle Richtungen fahren kann, ist mehr oder weniger eine Trackless Dark Ride. Und diese Technologie, die haben wir jetzt genommen, haben das Ganze ein bisschen größer gemacht. Wir haben jetzt ein Fahrzeug mit 6 respektive 8 Sitzplätzen und fahren mit diesen Fahrzeugen, momentan fahren wir 3 Fahrzeugen gleichzeitig durch den Traumzeitdom, ist für uns ein kleiner Test tatsächlich, was man noch alles damit machen kann. Also die Chancen, was dieses System bietet, die sind endlos. Wir können noch so viel damit machen und ich bin mir sehr sicher, dass wir dieses System auch im Park noch das ein oder andere Mal sehen werden in der Zukunft. Wann genau, schauen wir mal. Aber das ist jetzt ein erster Test, ein trackless Fahrsystem. Wir haben Wind drin, wir haben eine Heizstrahle drin. Also wir können Wärme spüren und wir können auch ganz, ganz ruckartige Fahrbewegungen fahren, die man sonst von solchen Fahrzeugen eigentlich gar nicht kennt. Also es ist ein sehr agiles System. Wir haben da die Adrenalintechnik genommen. Wir haben sie auf ein neues Level gehoben. Wir können den Pfad, den wir fahren, live ändern. Also wir haben ganz viele verrückte Möglichkeiten für die Zukunft, die wir alle noch gar nicht ausschöpfen. Aber die Möglichkeiten, die sind endlos.
Und jetzt die Frage, die sich alle stellen. Aber warum mit VR? Lass die Scheißbrillen weg und lass doch uns einfach richtige Technik genießen. Was ist da euer Take dran?
Ich finde, das Spannende ist tatsächlich, diese Option zu haben, dass man ja wirklich, spreche hier überhaupt nichts dagegen, den Flowride in einer thematisierten Umgebung fahren zu lassen und aber dennoch einen digitalen Layer in Form von einer Brille drauf zu haben. So, das finde ich unglaublich spannend, dass man da wirklich diese Option hat, das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Und halt natürlich, wenn man sich die VR-Entwicklung in dem Bereich anschaut, werden wir die Möglichkeit haben, wie wir das jetzt beispielsweise schon bei Julbi im Blue Fire Dome betreiben können. Eine ganze Familie kann die Experience gemeinsam machen, aber jede Person für sich eine komplett eigenständige Experience und immer nach dem persönlichen Geschmack. Und das macht das für mich unglaublich spannend.
Und ist natürlich auch für uns ein extremer Vorteil jetzt momentan. Also bis 17 Uhr läuft der Traumzeitdom ganz normal und 17.30 Uhr haben wir eine komplett neue Attraktion im gleichen Bereich. Also das wird natürlich mit Thematisierung überhaupt nicht funktionieren. Das funktioniert nur mit VR-Brillen. Was für uns jetzt klar ist, nur ein Test für uns, wird jetzt nicht dauerhaft so, denke ich mal, betrieben. Aber es ist für uns extrem einfach, da auch zu wechseln. Und wie du auch sagst, die Contents wechseln. Also wir könnten auch, wenn wir eine Bibliothek aufbauen, können wir 3-4 Contents da draufladen und jeder kann seinen eigenen Content wählen. Das ist natürlich etwas, das funktioniert bei der normalen Dark Ride nicht so einfach.
Das heißt, eine kleine Werbesendung. Es gibt eine Library mit allen Contents, die jetzt schon auf dem Alpenexpress Coastiality fahren, gibt es zukünftig auch für den Flowride. Und wer dann nicht zu viel Geld ausgeben wird für Thematisierung, kann gerne mit VR-Brille fahren. So, dann haben wir es jetzt auch mal gesagt. Also wie gesagt, sollte uns da jemand zuhören, der da Interesse hat, gerne melden. In dem Podcast oder in meinem Podcast, ihr wart ja auch schon mal Host The World Beyond, zeigen wir natürlich auch so ein bisschen, was die Zukunft bringt. Diese Folge war jetzt einfach so ein Schulterblick der letzten 6 Monate. Kroatien, Voltronevera, die Entwicklung der Mega-Attraktion im Jahr 2024. Ihr wisst ja, dass ich immer gerne die Frage stelle, wo geht's denn hin? Wo wird die Welt in 7 Jahren stehen?
7 years from now.
Ihr kennt die Freizeitparkbranche wie kein anderer. Ich glaube, Sie waren gerade erst letztes Wochenende wieder in einem Park, um irgendwelche Achterbahnen auszutesten. Also es gibt, glaube ich, keinen besseren wie euch beide von Coaster Counter, wie es da heißt, reden wir gar nicht. Aber ich glaube, da sind Sie auch in einem oberen Drittel mit 1000 weiteren Fahrten, glaube ich, ohnehin. Ja. Wird es einen neuen Themenbereich oder wird es einen weiteren, neu sind sie alle, aber wird es einen weiteren Themenbereich im Park geben? Werden vielleicht auch mal alte Bahnen ausgebaut und mit anderen ersetzt? Werden es krassere Achterbahnen, auch wenn wir das teilweise schon beantwortet haben? Oder wo steht die Freizeitparkindustrie in 7 Jahren und wo vielleicht steht auch der Europapark in 7 Jahren?
Willst du erst was sagen und ich korrigiere dich dann?
Ich glaube tatsächlich, es gibt gleich einen Tritt. Ich glaube tatsächlich, die Frage mit den 7 Jahren, wenn die jemand in diesem Raum beantworten darf, dann wird es wahrscheinlich du sein, Michael. Deswegen riskieren wir lieber nicht unseren Job und verraten die Geheimnisse. Ich denke aber, die Branche generell in den Freizeitparks, die wird, wenn man sich die Entwicklung der letzten 50 Jahre einmal anschaut, eigentlich ist gar nicht so viel passiert in der Form, wie die Dinge erlebt werden. Nur der Weg dahin hat sich unglaublich stark geändert. Ich denke, dass in den nächsten 7 Jahren wird das Erlebnis hier im Park wird immer noch so sein, wie es jetzt auch schon ist, wird jedoch erweitert werden um mehrere dynamischere, vielleicht auch komplett digitalen Erlebnisse, indem man wirklich eine digitale Möglichkeit hat, das offline Erlebte, also das real Erlebte, eben zu erweitern. Seit 7 Jahren etwas kurz, aber ich glaube, das könnte die Zukunft sein.
Die Herausforderungen bei euch im Bereich Parkleitung, gibt es da irgendwelche digitalen Errungenschaften, die euch das Leben leichter machen? Oder sagst du einfach, die Leute wollen herkommen in der analogen Welt, wollen Spaß haben, einen guten Crepe essen, sich eine Zeit auch im Offline vergnügen?
Ich glaube, das Besondere da ist es wirklich, das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Es gibt bestimmt auch einen Anteil an Menschen und diese Erfahrung haben jetzt vielleicht auch einige Größen in der Branche gemacht, dass es doch nicht so gewünscht ist, wenn man zum Beispiel nur am Smartphone hängt, um den gesamten Tag einfach durch zu planen, sondern dass man eben auch wirklich dieses Offline-Erleben von der Qualität her wieder steigert. Aber dennoch, glaube ich, wird es die Kombination sein. Es wird dieses Offline-Produkt geben, aber eben auch mit der Möglichkeit, dieses Offline-Produkt um digitale Komponenten zu erweitern, um so dann eine höhere Personifizierung zu erreichen. Ich glaube, das wird extrem spannend werden in der Zukunft. Aktuell gestalten wir ja Bereiche, Attraktionen, Stories für alle. So, das ist so ein One-Fits-All-Approach. Der muss so gestaltet sein, dass es für jeden möglichst harmonisch wirkt. Aber vielleicht, jetzt mag ich, keine Ahnung, ich mag vielleicht Drachen und Patrick mag Bergtrolle. So, und vielleicht gibt es irgendwann mal die Experience der Dark Ride, wo ich sehe meine Drachen und Patrick sieht seine Bergtrolle. Wer weiß.
Gibt es da, wenn ich jetzt dir so zuhöre, dann nicht auch Limitationen? Ich meine, was ich so ein bisschen bei auch Julbi sehe, ist natürlich immer wieder Personalisierung versus Operational Throughput, also der Kapazität, die man in einer Stunde hinbekommt. Da sehe ich noch so ein bisschen eine Schwierigkeit, die in der Zukunft, aber ist vielleicht auch ein Gespräch für einen anderen Biergartenabend, aber ist es ein bisschen gegenläufig, dass man sagt, auf der einen Seite soll der Besuch personalisierter werden, aber auf der anderen Seite muss man an einem 30.000, 40.000er Tag natürlich auch die Menschen dann befördern, was ja durchaus eine Challenge ist, oder?
Ich glaube, das wird einfach mit der Entwicklung, wenn wir uns anschauen, wie sich die Technologie in den letzten 5 Jahren verändert hat und vor allem auch, wie integraler die in das Leben integriert wird, bin ich davon überzeugt. Es mag sein, dass es jetzt noch keine Technik gibt, die das kombinieren kann. Ich glaube, in ein paar Jahren wird es das geben. Und natürlich muss die Technik so funktionieren, dass die unser operatives Tagesgeschäft und am Ende halt auch irgendwie meins nicht so stark beeinträchtigt, weil natürlich wollen wir alle Gäste glücklich machen und da gehört eben auch die 1600 Gäste pro Stunde, die gehört dann eben mit dazu.
Es ist natürlich, Lukas hat schon gesagt, es wird sich in den nächsten 7 Jahren im Freizeitpark-Business, in der Grundidee wird sich, glaube ich, nichts ändern. Also wir verkaufen ja, unser Produkt sind ja keine Tickets oder so, dass wir verkaufen, unser Produkt sind Emotionen. Genau. Also wir verkaufen Emotionen, wir verkaufen ein Erlebnis auf der Achterbahn, aber auch zusammen mit der Familie und solange das nicht irgendwie digital ersetzt werden kann. Ich glaube, das dauert schon noch eine Zeit lang, bis es überhaupt möglich ist, sowas digital zu transportieren, die Emotionen, die man live erlebt. Natürlich kann man Emotionen auch digital transportieren, aber so eine echte Emotion live, das möchte der Gast nach wie vor sehen und er möchte aus seinem Alltag rauskommen und er möchte hier etwas erleben, was er auch sonst nicht erlebt. Ich glaube, das Digitale wird mehr kommen, das finde ich auch vollkommen okay, aber wir werden Wege finden, die Emotionen und das Digitale besser zusammenzubringen. Also so ein Schlagwort ist immer AR, XR, also verschiedene neue Technologien, mit denen wir zusammenarbeiten, um das Ganze mehr zu verschmelzen. Also das wird schon kommen, das wird auch jetzt, wir merken es ja jetzt schon, dass es immer mehr kommt, auch technisch wird da immer ausgefeilter alles entwickelt werden, aber die Grundidee eines Freizeitparks, Emotionen wecken, die wird bleiben.
Schöner hätte man es nicht sagen können. Spaß für die ganze Familie. Und dazu gehört dann auch der Jugendliche, der dann einmal Voltron fährt oder auf Traumatica sich erschrecken lässt. Aber auch sicherlich die Großeltern, die eine wunderschöne Show anschauen oder eine Tasse Kaffee im Schloss Balthasar zu sich nehmen. Wie ihr seht, wie gesagt, vielen Dank nochmal für diesen Podcast. Ihr seht, dass die beiden nicht nur Quatsch und Dollerei machen können vor der Kamera, sondern ein fundiertes Wissen in dem haben, was sie tun. Und ich bin stolz darauf, dieses Team zu haben. Und auch danke, dass ihr diesen Quatsch mitgemacht habt mit einer Baudoku. Ist ja für einen Ingenieur, glaube ich, schon ein großer Schritt, sich dann ein bisschen zum Kasper zu machen und nur über Eistee zu reden, anstatt über technische Facts. Also wie gesagt, ein großes Dankeschön an euch beide.
Ja, danke, dass wir es machen durften. Also es war ja auch nicht selbstverständlich. Absolut. Und man muss auch dazu sagen, wir durften uns sehr viel erlauben. Also die ersten Folgen wurden noch sehr stark beäugt und dann irgendwann war es halt, ja, macht halt. Das war schon auch für uns eine sehr große Spielwiese.
Und ich glaube, man hat die Authentizität dann auch gespürt, wie sehr ihr eure Arbeit liebt. Und ich glaube, das war ein ganz großer Faktor, warum die Achterbahn, aber auch die Serie so großartig waren und sind. Ja, es hat super großen Spaß gemacht. Patrick Marx, Head of Masterplanning. Jetzt wisst ihr auch, was ein Masterplaner hier bei uns jeden Tag macht. Bei der Mag Next, ein Emotioneer of Tomorrow. Also ganz, ganz viele Ideen, die da hoffentlich noch aus deinem Kopf dann auch kommen. Sicherlich im engen Schulterschluss mit der Familie und auch Marc Reitz und dir, lieber Lukas, Parkleiter hier im Europapark. Und ich glaube auch, eigentlich fast schon ein halber Emotioneer of Tomorrow, weil er natürlich die Erfahrung aus seinem operativen Tagesgeschäft auch immer wieder weitergibt an die Entwickler für die Attraktion für morgen. Also wie gesagt, seid euch gewiss, Kapazität ist immer ganz wichtig und dass die Leute eben dann auch alle dieses Erlebnis genießen können und wollen. Und ich bin auch stolz darauf, auch stellvertretend das Team um Lukas Metzger, das ganze ONS-Team, die jeden Tag alles geben unter Leitung von Volker Kleiber, dass diese operativen, Durchsatzzeiten auch eingehalten werden können. Das ist ein Knochenjob jeden Tag aufs Neue. Und ich bin stolz, ein Stück weit sagen zu können, dass ich glaube oder nicht glaube, auch zu wissen, dass wir die beste Operations in einem Freizeitpark der Welt haben. Also wir sind da weit vorne, was andere Parks betrifft. Wie gesagt, vielen Dank auf ganz, ganz viele neue Ideen, tolle Zukunft. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele, viele Ideen. Jetzt wisst ihr zumindest, wo ein großer Teil der Ideen entstehen. Und vielleicht seht ihr uns beim nächsten Parkbesuch ja mal in der Ecke sitzen, seid gewiss, da wird die neue Attraktion für morgen entwickelt. Und nun, meine Frage an die Podcast-Community. Seid ihr schon Voltron Nevera gefahren? Ihr könnt ganz einfach abstimmen über die Spotify-App. Klickt doch gleich direkt mal rein und schreibt gerne auch direkt dort in die Kommentare, warum Voltron Nevera, powered by Rimac, für euch die beste Achterbahn der Welt ist. Und dann habe ich noch eine Idee, Lukas. Wir machen Folgendes. Unter allen, die einen Kommentar auf Spotify hinterlassen, verlosen wir ein Fastlane-Ticket wow. für eine exklusive Fahrt mit Voltron Nevera. Und du bringst unsere Gewinner vielleicht mit Patrick, wenn er da ist, direkt in die erste Reihe. Das wäre doch was, oder?
Ich glaube, das machen wir sehr, sehr gern.
Oh ja, dann können wir auch nochmal fahren.
Super. Ich bin Michael Mack und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge The World Beyond. Bis dahin euch eine gute Zeit und danke fürs Einschalten und noch ganz, ganz viele glückliche Runden auf unserer Voltron Nevera. Danke fürs Zuhören.
Mack One presents The World Beyond. To you by Michael Mack and his emotionism tomorrow.